bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge, kein bisschen totenstill steht an. Volker in Wassenberg, ich in Kamen. Und Gott sei Dank, Volker, hast du auch ordentlich durchgelüftet bei dir, ne? Also wir haben den Hitzetag hinter uns.
Ja, Gott sei Dank, das war ja schon nicht mal auszuhalten. Also ich wusste gar nicht mehr, wo ich mich verstecken soll.
Oder ja, wie. Ich habe schon gehört, ihr habt auch gestern nur einen kurzen Arbeitstag gehabt, ne?
Du musst dann irgendwann musst du sagen, so, wenn du kannst ja jetzt nicht nur des Arbeitswillen da das Büro besetzen und du gehst da ein, das kannst du nicht machen. Ne?
Und gab es gestern noch eine Beerdigung für dich oder war sowas war gestern nicht angesagt?
Nee, gestern Nacht war keine Beerdigung, vorgestern hatten wir zwei. Dann musste man ja das Grab öffnen und schließen, dann merkst du schon, was du getan hast. Gestern waren zwar Sterbefälle, aber dann ist halt die Beratung, die Überführung, aber da war dann gestern Mittag abgearbeitet und haben wir gesagt, so, tschö, schönen Feierabend, genieße mit eurer Familie.
Jetzt ist ja das Wetter Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt. Ich musste da auch noch so dran denken, als du das gerade gesagt hast, meine Oma hat immer den Satz gesagt, auf einem Friedhof sind die Temperaturen immer extrem. Also immer noch mal extremer, als man sie woanders wahrnimmt. Das war immer so ihr Empfinden. Sie hat gesagt so, wenn es kalt ist im Winter, ist es auf dem Friedhof noch eine Spur kälter und im Sommer ist es noch eine Spur heißer. Ja, da habe ich gedacht so, ja, das ist eben natürlich auch dadurch bedingt, dass man mit vielen Emotionen immer an so einen Ort geht, ne? Das spielt ja auch eine Rolle.
Ja, ja, das ist wohl wahr, das merkt man. Es ist eine psychologische Ausnahme oder eine psychische Ausnahme. Jetzt bei uns natürlich nee, nicht.
Klar, für euch ist das Alter.
Deswegen stehen wir ja dann
ja,
da. Ne?
Ja, aber wie wichtig das ist, was für besondere Momente das sind, das hast du nochmal schön zusammengefasst auf einem Instagram-Post. Da wollte ich nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Da sieht man dich bei deiner Arbeit und dann hast du da einen wirklich ganz starken Text drunter geschrieben, aus dem ich jetzt mal nur kurz zwei Sätze vortrage, weil sie mich auch so berührt haben. Was wir tun, ermöglicht oft einen letzten liebevollen Blick, einen würdevollen Abschied, einen ersten Schritt durch die Trauer. Diese Arbeit erfordert mehr als technisches Können. Sie verlangt Menschlichkeit, mentale Stärke und das tiefe Verständnis für das, was in Stille geschieht. Wir arbeiten für den letzten Eindruck und für den ersten Moment des Loslassens. Das ist schon ziemlich treffend, würde ich sagen. Vor allen Dingen den letzten Satz fand ich super. Dieses, wir arbeiten für den letzten Eindruck und den ersten Moment des Loslassens. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, auf diese Formulierung?
Ja, du musst überlegen, ich bin ja ein Fan davon, dass die Leute sich verabschieden, den Tod begreifen, den Verstorbenen berühren. Wo ich auch ganz großen Wert drauf lege, ist, dass das ein friedliches Bild ist, wo man sich auch mit dem Tod arrangieren kann, weil er ja sowieso unausweichlich ist. Und diese Arbeit, ich hatte dir erzählt, wir haben jetzt im Moment sehr viele Rekonstruktionen, leider Gottes Motorradfahrer, Radfahrer, dann kommt aber auch noch der Badetod und weiß ich, was alles so kommt. Die Angehörigen, die haben ja keine Chance, sich darauf einzustellen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, nach langer, schwerer Krankheit, sondern die gehen morgens aus dem Haus oder die gehen spielen oder gehen einfach nur schwimmen und dann war es das. Dann ist natürlich keine Arbeit, wo man dann sagt, so wie ein Küchenchef zum Beispiel, der stellt ja ein tolles Gericht auf den Tisch und sagt, so probier mal, das habe ich mit Liebe gemacht. Ich mache meine Arbeit auch mit Liebe, aber ich kann ganz schlecht da hingehen und sagen, guck mal, was wir da gemacht haben. Das ist wirklich ein stilles Handwerk, ein ganz leises. Oft bin ich dann mit meinen Mitarbeitern oder manchmal sogar ganz alleine da in den Raum und beschäftige mich Stunden mit Nahtechniken, mit Aufbau eines Körpers, gerade Motorradunfälle und Fahrradunfälle. Da die Knautschzone ja nicht gerade hervorragend ist, haben wir natürlich sehr viel Arbeit. Wenn du dann da 6, 7, 8 Stunden mit dem Verstorbenen aufgegangen warst und den dann rekonstruiert hast, da wieder einen Mensch draus gemacht hast, wo man sich dann auch wirklich von verabschieden kann, ist das eine sehr leise Arbeit. Ne? Man baut ja schon fast, hört sich ein bisschen verrückt an, aber schon fast so ein Verhältnis zu dem Verstorbenen auf. Weil wenn wir den bekommen, ist das ja erstmal kein Mensch mehr im klassischen Sinne. Ne? Da machen wir erstmal wieder einen raus. Und das ist natürlich eine Arbeit, die haben wir gemacht. Die machen wir auch sehr viel für Kollegen von uns. Und der Thanatopraktiker hat den Ehrenkodex. Also das heißt, die Schweigepflicht ist bei uns nochmal eine ganz andere. Wir ermöglichen das ja den Angehörigen. Und wir kennen die Angehörigen oft auch gar nicht. Dann ist das tatsächlich so, dass ich das so empfinde, wenn ich da im Raum bin. das kriegt keiner mit. Braucht auch gar keiner. Ich habe keine Profilneurose, dass mir da irgendjemand auf der Schulter klopfen muss. Aber das ist tatsächlich ein verstecktes Handwerk. Das muss man einfach mal so sehen. Ja,
ist nicht wie der Konditor, der eine Wahnsinnstorte gebaut hat, wo hinterher alle sagen, boah, klasse, ne? Was ist das denn für ein Handwerk hier? Das sind natürlich, also du bekommst eine andere Form von Rückmeldung, nämlich dann, wenn Angehörige bei dir sind und sagen, wahrscheinlich, danke, dass ich mich nochmal verabschieden konnte.
Ja, die Angehörigen, die wissen das ja oft auch gar nicht. Ne? Wir haben so einen Auftrag, die unterschreiben uns diesen Auftrag und da steht dann auch drin, alle erforderlichen Maßnahmen für die hygienische Grundversorgung oder für die hygienische Versorgung. Und wenn wir natürlich dann anfangen zu nähen, ich möchte ja dem Angehörigen, ich möchte dem ja nicht sagen, dass der Körper komplett auf links gedreht war, da kannst du ja gar nicht springen und sowas, sondern ich möchte die ja darauf vorbereiten, dass die, wie ich das auch da geschrieben habe, dass die anfangen können loszulassen, sich zu verabschieden, die können anfangen zu trauern. Das ist natürlich ein ganz anderes Handwerk. Ne? Und das findet tatsächlich überwiegend im Stillen und im Verborgenen statt. Ne? Ist auch ganz gut, so muss man auch sagen.
Ja, genau. Einen Aspekt habe ich dabei auch unterschlagen gerade. Es ist ja auch oft so, dass andere Bestatter auf dich zukommen. Ne? Also das heißt, du kriegst ja am Ende die Angehörigen gar nicht zu Gesicht. Ne? Du hast den Verstorbenen da. Und wie du sagst, du beschäftigst dich 8 Stunden damit. Ich glaube, das hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, das ist heute noch wieder der Fall, glaube ich, ne? Oder das heute noch?
Ja. Also, wenn wir fertig sind, dann gegen Mittag kommt dann der Nächste. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch einen Unfall. Ja, und dann müssen wir dann für die Angehörigen letztendlich, ob ich sie kenne oder nicht, das ist mir eigentlich erstmal zweitrangig. Aber loslassen muss ja jeder Angehörige, ne? Ob der jetzt bei mir die Bestattung macht oder beim Kollegen halt oder Kollegin. Ne?
Ja, und dass man dann da irgendwie in irgendeiner Form eine gewisse Art von Beziehung aufbaut, wenn man sich 8 Stunden mit einem Verstorbenen beschäftigt, das glaube ich sofort. Du hast in einer vergangenen Folge ja auch mal gesagt, dass das dir das durchaus mal passiert, dass du dann sagst, oh Gott, was ist dir denn vorgefallen, ne? Was ist dir denn passiert? Ne? So, dass man dann doch mal so im Zwiegespräch. Ja, das
passiert natürlich öfter. Ja. Wenn man hingeht und eine Analyse macht, wenn der Körper kommt, als erstes kontrolliere ich logischerweise erstmal den Totenschein. Das hängt ja auch ab mit Krankheiten, infektiöse Krankheiten. Ist das überhaupt der richtige Verstorbene, den ich da am Tisch habe? Dann mache ich das nächste, ist die Analyse des Körpers, weil ich ja schon ungefähr einplanen muss, was auf mich zukommt, was ich an Arbeitsmaterialien brauche, bevor ich anfange, dass ich mir dann vielleicht auch noch das ein oder andere zurechtlege. Und dann passiert das schon mal. Vor allen Dingen, ich habe ja schon mal gesagt, ein Suizid ist in meinen Augen ja ein komplett sinnloser Tod. Und leider Gottes zählt da der Unfalltod auch zu. Ne? Man fährt eine Runde spazieren, sei es mit dem Fahrrad, Motorrad, was weiß ich, wo man gerade unterwegs ist. Oder man geht halt nur spazieren, ist auch egal. Und dann paff, ist es passiert. Ne? Dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu. Und dann ist es natürlich schon mal so, wenn der Körper dann da ist und die Gliedmaßen verdreht sind oder der Körper ist offen. Ja, natürlich frage ich mich dann, was an dir passiert, ne? Weil ich will das ja auch wieder auf Null stellen, diese Uhr, ne? Ich möchte ja den Angehörigen auch die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Aber ich bin auch so gestrickt, selbst wenn keiner mehr kommen würde, ich würde den Körper so nie beerdigen. Also
sag mal, ist das denn jetzt in den Sommermonaten, also wenn jetzt so tolles Wetter ist wie jetzt gerade, ist das dann tendenziell öfter so, dass du Rekonstruktionen hast, weil die Menschen eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, abenteuerlustiger sind, mehr unterwegs sind, weil einfach mehr passiert, weil die Leute sich mehr draußen aufhalten?
Die zeigen mehr Haut.
Ja.
Da muss man sehen, wenn jetzt einer mit dem Motorrad fährt und das richtig heiß, und ich bin ja selber jahrelang Motorradfahrer gewesen, bis meine Frau, meine Liebe, mir das mal untersagt hat, da komme ich auch nicht gegen an, weil sie oft genug gesehen hat, was bei uns am Tisch liegt. Dann kommt dieser fatale Fehler, ich fahre mal eben schnell. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, halt mal mein Bier. Turnschuhe, kurze Hose, T-Shirt, aber der Helm. Der Helm bringt in dem Moment dann auch nicht mehr allzu viel, weil der Körper besteht ja nicht nur aus dem Kopf. Ne?
Das passiert ja so viel. Also ich bin jetzt die Tage ja auch viel auf den Straßen unterwegs gewesen, einfach weil ich viel zu tun hatte mit Arbeiten und nochmal meine Eltern besucht im Emsland. Du glaubst es nicht, wie viele tatsächlich junge Männer irgendwie auf den Straßen unterwegs waren, auf ihren Motorrädern, in kürzesten, knappesten Klamotten, auch auf der Autobahn und nur einen Helm auf. Und ich krieg wirklich Herzrasen, wenn die an mir vorbeifahren, weil ich denke, boah, dem möge bitte nichts passieren oder auf jeden Fall nicht, wenn ich es sehe. Also, das ist schrecklich.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ein fataler Fehler. Wenn ich für jeden Fehler, den ich als junger Mann gemacht habe oder als Junge tot gewesen wäre, dann gute Nacht, dann wäre aber viele Tote gestorben. Nur wir haben mittlerweile auch viel mehr Verkehr auf der Straße. Dann hat sich diese Fahrkultur ein bisschen geändert. Die Autos haben viel mehr PS. Dann hast du denn diese Elektroroller da, dann stehen da zwei Mädels drauf, dann ohne Beleuchtung. Dann finde ich sehr fatal, diese E-Bikes. Die können ja, glaube ich, bis 25 km/h fahren und dann kommt dann Omi und Opi, Helm an, aber dann kommen die an dir vorbeigerauscht, da weißt du auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja, und dann, ich habe da kein Problem mit, versteht mich bloß nicht, ich will auch keine Spaßbremse sein. Nur, wenn die dann bei mir am Tisch liegen, dann denke ich doch mal, lieber Gott, was ist denn dir passiert? Mir tut das dann auch leid, weil das ja eigentlich mal erstmal nur, ja, sich keine Gedanken machen, die Gefahr gar nicht abschätzen können oder wollen. Heute ist es ja heiß, wenn man gestern an dem Wetter denkt, da braucht man ja nicht drüber zu reden. Ja, dann ist es halt passiert, dann liegen sie da. Ne? Das Schlimme ist ja, die Angehörigen in so einem Fall haben ja viel, viel, viel mehr Arbeit. Genauso gut, was immer unterschätzt wird, dieses stille Ertrinken. Wenn das jetzt in einem stillen Gewässer ist, ist die Welt ja noch... Ja, die ist sowieso schwarz dann in dem Moment, aber für den Körper des Toten noch ganz gut. Viel schlimmer ist er, wenn er in Flüssen passiert. Der Körper wird abgetrieben, die Haut, wenn er mal lange duschen oder baden geht, wisst ihr, wovon ich rede, die ist dann anfälliger, dann kommt hier ein Stein, da kommt ein Ast. Auch solche Körper haben dann irre viele Wunden, die bearbeitet werden müssen. Ne? Der Körper saugt sich ja auch, die Zellen saugen sich dann quasi voll wie so ein Schwamm. Ja, dann hast du natürlich richtig Arbeit. Ne? Nochmal, ich mache meine Arbeit wirklich fürchterlich gerne und ich bin dankbar, dass ich dieses Handwerk so erlernen konnte. Aber so manchmal ist man auch schon an seiner Frustgrenze, da muss ich auch sagen.
Ja, und also der Sommer ist da auch wieder so ein klassischer Monat für halt mal mein Bier. Das, wir sagen das ja immer so auf so eine lustige Art und Weise. Ja. Und damit wollen wir aber nicht verkennen, dass da natürlich immer tragische Schicksale dahinter stecken, das ist klar. Aber die
unnötige
vollkommen auch, unnötig. Aber der Leichtsinn kennt dann manchmal wirklich keine Grenzen. Also das eine sind die leicht bekleideten Motorradfahrer, das andere ist ein Fall hier bei uns aus dem Ruhrgebiet, jetzt in dieser Woche noch. Da springt eine 43-jährige Frau mit ihrem Mann oder Freund von einer Brücke in die Ruhr und taucht halt nicht wieder auf. Und da ging mir sofort durch den Kopf, die ist genauso alt wie ich. Da habe ich nur gedacht, warum, um Gottes Willen, gute Frau, hast du das getan? Die ist verstorben dann halt.
Ja, das kann ich so sagen. Einmal eine Abkühlung.
Ja, Leichtsinn.
Und dann kommt, was immer wieder unterschätzt wird, die können schwimmen, aber was immer wieder unterschätzt wird, ist dieser Beschau. Und das hat viel mit diesem stillen Ertrinken zu tun, das kennen ja die wenigsten. Du kriegst einen Muskelkrampf und kannst dich gar nicht mehr dagegen wehren. Und du gehst unter und du bist ja bei vollem Bewusstsein. Du hast die Schmerzen von diesem Krampf, jeder, der schon mal einen gehabt hat, der weiß, wovon ich da rede. Und du gehst unter und kannst dich nicht mehr wehren. Dann hast du ja auch noch diese Strömung. Ja, und dann ja, gute Nacht. Da kommst du nicht mehr raus aus dem Programm.
Ja, meine Güte, der Sommer, ne? Also, da merken wir es schon wieder.
Ja, aber der Winter, der hat ja auch seine Vorteile. Wenn ich an Skifahrern und Lawinen denke, ne, da hast du auch immer gut zu tun.
Das glaube ich dir. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, der mir nämlich auch wichtig ist und auf den wir auch nochmal kommen wollten. Also gut, wenn klar ist, da kommt ein verunglückter Motorradfahrer zu dir, dann ist die Todesursache klar. Dann ist auch das klar, woran er gestorben ist. Nichtsdestotrotz bist du ja die, ich sag mal, letzte Instanz, bevor ein Mensch dann tatsächlich eingeäschert wird oder wird beerdigt. Du bist der Letzte, der nochmal wirklich einen intensiven Blick drauf werfen kann. Wie wichtig ist dieser Punkt Leichenschau in deinem Alltag?
Oh, der ist sehr wichtig. Normalerweise ist es so, wenn der Tod eintritt, dann kommt ein Arzt und bestätigt ihn. Das heißt, Totenschein ausfüllen, nach 4 Stunden bestätigen. Also hier in NRW ist es gerade so. Und dann ist der Mensch eines natürlichen Todes gestorben. Ist es jetzt ein unnatürlicher Tod? Sprich, der Arzt kommt und sagt, naja, hier stimmt irgendwas nicht. Dann steht da drauf, Todessache unbekannt. Und dann wird sowieso automatisch die Polizei eingeschaltet. Trotzdem, wie ich mit meinem Beruf angefangen habe, und ich habe ja gesagt, das sind schon ein paar Jahrzehnte her, dann habe ich mit meinem Chef damals, waren ja die Verstorbenen, kamen alle noch im Friedhof. Da musste man erst durch diese Friedhofshalle gehen, um den Lichtschalter zu erreichen. Und dann war da auf der Rückseite so eine ganz große Glasfront. Und früher war es noch sehr oft so, das ewige Licht brannte auf fast jedem Grab. Das sieht nachts, wenn man anliefert, wirklich wunderschön aus. Und dann sagte ich zu meinem Chef, das ist wirklich mal ein schöner Anblick. Und dann sagte er zu mir, Volker, jetzt hör mal gut zu. wenn für jeden Mensch, der hier beerdigt liegt, ein Licht brennen würde, der eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, aber wo man es nicht erkannt hat, dann wäre der Tag hell. Und das war so ein Punkt, da war auch ein bisschen eine Wende für mich, wo ich dann gedacht habe, da muss man wirklich mal genau hingucken, weil oft sind das so Kleinigkeiten, wo die Menschen dann sterben. Ne? Ein Kissen am Kopf, natürlich ist er dann tot, aber ist kein natürlicher Tod, muss man einfach mal dabei sagen. Ne? Und dann hat mich das Thema schon schwer beschäftigt. Und ich achte da extremst genau drauf.
Ne? Was glaubst du, also aus welcher Erkenntnis heraus hat, ich sag mal, dein Lehrmeister diesen Satz gesagt? Also
das beruht auf Tatsachen. Das wird dir jeder Arzt bzw. auch jeder Gerichtsmediziner bestätigen können. Aber auch die Polizei würde dir bestätigen können. Muss man überlegen, früher war das ja noch ein klein bisschen anders mit der häuslichen Pflege. Da ging Mutter oder Vater gar nicht in das Pflegeheim. Das wurde zu Hause geregelt. Es ist natürlich auch eine psychische Belastung, man muss das mal sehen. Du hast eben so einen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, wenn Kinder nerven, weiß man, dass die sich weiterentwickeln und wachsen werden. Wenn ältere Menschen nerven, wird das schlimmer aus einem ganz einfachen Grund, die bauen ja ab. Und dann hast du wirklich treffend so gesagt, man ist aber dann auch irgendwann an dem Punkt, wo man überfordert ist. Ich bin immer ein Freund von Fachkräften, sprich, wenn ich was am Strom habe, dann rufe ich einen Elektriker. Bei den Ärzten sieht halt leider Gott das ein bisschen anders aus. Nicht, dass das keine Profis sind. Jetzt lass mich da bloß nicht so darstellen, sondern vielmehr die Überforderung. Wir haben immer weniger Ärzte, aber immer mehr Menschen. Sterben tun die alle. So eine Leichenschau, und so heißt das tatsächlich, sollte eigentlich richtig stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, einen Arzt anrufe und sage, meine Mutter ist tot, müsste eigentlich die Antwort von dem Arzt oder der Ärztin lauten, das kannst du gar nicht feststellen, weil ich bin Arzt und nicht du. Hm.
Ja, so stimmt, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja, ja, genau, dass es der Arzt feststellen muss.
Das heißt, dann müsste der ja sofort kommen. Oft ist das aber dann so, dann kommen die, gucken mal eben drüber, ja, ja, ich sehe das schon an der Krankenakte, dieses, jenes. Das ist natürlich die Dunkelziffer. Ich möchte nicht wissen, wie viele wo danach geholfen worden ist. Ne? Weil das einfach irgendwann zu viel für die Psyche wird. Nicht bei allen. Also es ist jetzt nicht jeder ein potenzieller Mörder, der pflegt. Also bitteschön. Ne? Aber das ist schon ziemlich hardcore, was da so passiert.
Da wollen wir noch mal kurz ins Detail gehen. Es ist nämlich tatsächlich so, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben Volker und ich uns ein bisschen darüber unterhalten, über das Thema Todesfälle und auch nicht natürliche Todesfälle im Bereich der häuslichen Pflege. Und genau da habe ich nämlich zu dir gesagt, Volker, es ist halt eine krass immense Belastung, die Angehörige mit sich rumschleppen. Es ist ja auch bewiesen, dass Angehörige, die pflegen, sehr häufig von Depressionen und Einsamkeit betroffen sind. Und dass es eben ein immenser Unterschied ist, um was für ein Familienmitglied man sich kümmert. Ne? Wenn ich mich um meinen 6-Jährigen kümmere, dann ist das so, der geht mir auch auf den Senkel, aber da sehe ich das blühende Leben. Ne? Und es geht eben weiter. Ne? Ich sehe, wie er sich entwickelt und das ist natürlich dann auch hauptsächlich eine Freude für mich. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mitbekommen, wie meine Mutter meine Großeltern gepflegt hat und das ist ja eigentlich, es gibt dann nur noch ein Ziel, nämlich die Zeit so gut es geht zu gestalten, bis es zu Ende ist. Also da geht's den Berg runter, ja. Bei mir geht's noch den Berg rauf und dann geht's aber den Berg runter auch, wenn man als Angehöriger dann einen alten Menschen pflegt. Und deswegen, klar, glaube ich, ist der Grad der Überforderung, der ist da bei Angehörigen, die pflegen, kann da schon ins Epische steigen, sage ich mal. Also, ne, dass die dann irgendwann wirklich gar nicht mehr Bescheid wissen. Und jetzt kommen wir auf einen interessanten Fall, den du nämlich mal bei dir auf dem Tisch hattest. Das war eine ältere Dame, die war eine Treppe hinuntergestürzt und da war erstmal die Diagnose recht eindeutig. Okay, gut, die ist gefallen und daran ist sie gestorben.
Unfall.
So, jetzt lag sie bei dir auf dem Tisch und dir kam das Ganze komisch vor. Warum?
Wir haben die Verstorbene entkleidet. Das ist ja schon mal ein sicheres Zeichen, dass gar keine richtige Leichenschau stattgefunden hat. Weil wenn ein Körper noch angezogen ist oder zum Teil angezogen ist, ja bitteschön, dann ist halt übersehen worden, weil keiner geht hin und zieht die ja wieder an. Das sind dann immer schon mal so Punkte, wo ich genau hingucke. Ich gucke mir den Totenschein an, logischerweise, aber beide Totenscheine. Ich öffne auch den, der eigentlich nicht geöffnet werden darf, aus dem ganz einfachen Grund, hat auch was mit dem Schutz meiner Mitarbeiter zu tun.
Ganz kurz dazu, wieso gibt es zwei Totenscheine? Erklär das mal kurz.
Einmal ein vertraulicher Teil und einmal ein nicht vertraulicher Teil. Der nicht vertrauliche Teil ist eigentlich so für die Urkundung, Sterbeurkunde und was weiß ich noch alles. Und dann gibt es noch einen vertraulicher Teil, der wird erfasst von der WHO beziehungsweise hier für Statistiken.
Ach so.
Ne? Daran erkennst du auch Männer, in welchem Alter die sehr stark Herzinfarkt gefährdet sind, Kindstod und. Da hat man alle Krankheiten, alles wird da genau erfasst.
Dieser vertrauliche Totenschein, wer darf den denn am Ende dann öffnen?
Gesundheitsamt. Das geht zum Gesundheitsamt hin. Aber dadurch, dass auch schon mal auf dem Grün, also NRW ist grün, da steht dann zum Beispiel nicht drauf, dass der infektiös war und du sitzt da mit der Angehörigen und sagst, ja, seitdem der das HIV hatte, war er sowieso nicht mehr so, da wird er schon schwindelig bei. Ne? Und darum habe ich irgendwann dann angefangen, die Totenscheine zu öffnen, weil ich auch mich und meine Mitarbeiter schützen möchte. Ne? Auf jeden Fall hatte ich dann da auch reingeguckt, aber das sind ja schon bestimmt schon 20, 25 Jahre her. Auf jeden Fall Treppensturz. Ich entkleide die Frau und denke, was ist denn hier? Die Baden, wenn ein Mensch noch gehen kann, existieren Waden. Man sieht es auch in der Fußstellung. Ne? Und die Füße und die Beine, die haben schon länger keinen mehr getragen. Ne? Dann habe ich natürlich sofort meine Arbeit unterbrochen, Polizei angerufen und dann war das Ding durch. Ne? Und ich fand das sehr treffend. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten und dann sagte mir einer, ja, aber dann ist doch der Auftrag weg. Ja, da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Der Auftrag geht mir aber wirklich richtig am Hintern vorbei. Mir ist doch viel wichtiger, wenn da irgendwie ein Verbrechen aufgeklärt wird. Sprich, das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wer weiß, was vorgefallen ist, dass die Angehörigen auf einmal diesen Entschluss gefasst haben. Das ist manchmal ja nur eine Sicherung, die
durchdreht. Ja gut, das spielt aber ja am Ende zur Verbrechensaufklärung keine Rolle. Also das ist dann am Ende ja Sache der Ermittler herauszufinden, was waren die Beweggründe. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, diese Frau war, nachdem du sie bei dir auf dem Tisch liegen hattest und sie entkleidet hattest, war für dich klar, die war schon seit längerer Zeit nicht mehr in der Lage, selbstständig eine Treppe raufzugehen. Das heißt, jemand muss sie nach oben getragen haben und muss sie dann...
Ja, nicht nur oben, das Zimmer war ja oben.
Jemand hat sie dann einfach an die Schwelle gestellt und hat sie runtergeschubst. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, die hatten so einen Treppenlift, das habe ich aber dann später durch einen Zufall erfahren.
Ach, so einen Sitzlift.
Die hatten so einen Treppenlift und alles und daher ist das erst auch gar nicht aufgefallen. Ne? Der Treppenlift ist dann, weil später, ich habe dann von Polizisten gehört, der ist auch schon länger gar nicht mehr in Betrieb gewesen. Das heißt... da ist ein Stein ins Rollen gekommen. Und dann ist, was ich ja eben schon mal sagte, ich möchte nicht wissen, wie oft das passiert. Ne? Ich möchte das einfach nicht wissen. Darum bin ich wirklich ein totaler Freund von einer zweiten, also einer amtsärztlichen Leichenschau oder einem Rechtsmediziner, der nochmal drüber guckt. Das sind ja nun mal echte Profis in dem Bereich. Ich wäre da ein totaler Fan von. Ne?
Wie ist das genau? Auf was für Punkte achtest du, wenn zum Beispiel ein älterer Mensch, wo es erstmal heißt, es ist eine natürliche Todesursache gewesen, wenn der bei dir liegt? Also ganz oft ist es ja wahrscheinlich, also ne, genauso oft wird es auch sein, dass jemand einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, aber nichtsdestotrotz, du achtest ja drauf. Also ich fand es, nur um das kurz einzuschieben, ich fand es spannend, ich war mal mit bei euch. Da lag dort ein junger Mann aus Griechenland, der wurde dann auch wieder überführt, also der oder hatte griechische Wurzeln, wurde nach Griechenland überführt. Du hast eine thanatopraktische Behandlung auch bei dem gemacht. Und das fand ich total toll, als der da lag, hast du erstmal analysiert oder du hast uns erstmal gefragt, so, was seht ihr? Und wir haben so ein bisschen beschrieben, wie dieser Mann dort lag. Mir persönlich ist erstmal gar nichts an dem aufgefallen. Und du fingst dann aber an und sagtest sofort, schaut mal hier, die Haare oben am Kopf, der wirkte sehr kahl geschoren. Da hast du gesagt, das ist noch so ein ganz weicher Flaum, der hat hundertprozentig nicht Chemotherapie gehabt. Das war das Erste, was dir sofort aufgefallen ist. Dann hast du gesagt, hier hat der so Abdrücke an der Lunge. Das deutet darauf hin, dass der eine spezielle Untersuchung gehabt hat. Da wurde die Lunge untersucht. Ich sag euch, der hat Lungenkrebs gehabt. Und so, das fand ich super faszinierend, wie du einfach mit uns um diesen Verstorbenen herumgegangen bist und nur dadurch, dass du geguckt hast, hast du ja so viele Sachen sofort analysiert. Das fand ich auch spannend, anhand seiner Finger und Fingernägel sehr schnell rekonstruieren können, dass der Mann auf jeden Fall ein Drogenproblem hatte. Und all solche Sachen. Und ich habe gedacht so, wie krass. Also das ging bei dir ja blitzschnell. Unser Eins ist da rumgestiefelt und hat gedacht, naja, gut, der ist tot. Aber ansonsten fällt mir hier nichts auf. Das finde ich faszinierend. Kannst du uns da mal mitnehmen, was dir so durch den Kopf geht, wenn jemand dann vor dir liegt?
Ja, ich sehe dann erstmal nicht den Mensch, sondern ich sehe jetzt erstmal Farbe des Körpers. Ich sehe die Stellung des Körpers, ehemalige Operationen. Ich gucke auf jeden Fall definitiv immer auch, hast du ja auch gesehen, in den Augen, ob die verfärbt sind. Wenn er zum Beispiel gelb ist, kannst du davon ausgehen, dass die Leber eine Rolle mitgespielt hat. Hier mit dem Drogenproblem, gerade zu den Zeiten, wo noch sehr viel, wird ja glaube ich auch gerade wieder, Koks genommen wird, Nasen, Scheidewände. Dann gibt da irre Zähne, Nägel, körperliche Erscheinung. Es gibt so viele Sachen, was man, also für mich liegt dann noch ein offenes Buch. Ging aber auch nicht sofort, das habe ich ja auch mit der Zeit dann auch erstmal so gelernt. Aber da liegt für mich ein offenes Buch. Ist für mich aber auch elementar wichtig, wenn ich den Körper behandle, dass ich weiß, welche Sachen benötige ich überhaupt, welche Flüssigkeiten und was weiß ich, was noch so alles dazugehört, ist das elementar wichtig. Aber auch Krankheiten kann man so ganz gut erkennen. Und ja, wie gesagt, das ist elementar wichtig, dass man das kann. Und darum bin ich auch ein ganz großer Freund davon, dass jeder Bestatter in Deutschland eine Prüfung abgelegt haben muss. Ne? Aus einem ganz einfachen Grund, das ist ja auch so eine Gefahrenquelle. Wenn man jetzt hingeht, abholt, in den Sarg legt, direkt zum Krematorium fährt oder zum Friedhof, der Sarg bleibt zu, ja, dann hast du keine Möglichkeit mehr zu gucken. Darum halte ich dann so eine Analyse immer für ganz, ganz, ganz wichtig.
Wie oft kommt das tatsächlich vor, dass du stutzig wirst? Nicht so oft, oder doch?
Ja, das ist jetzt nicht ganz so oft, aber stutzig werde ich schon hier und da mal. Ne? Dann gucke ich mir das aber auch genauer an oder hake nochmal nach. Ne? Sei es, wenn das von der Kripo freigegeben worden ist und da war jetzt keine Leichenöffnung, hake ich halt nochmal nach. Warum? Wenn mir da so ein paar Sachen auffallen. Ne? Weil es gibt ja auch die verrücktesten psychischen Krankheiten. Zum Beispiel haben wir da mal gehabt, eine super aufgeräumte Wohnung. War eigentlich alles super easy. Wenn du reinkommst, das Bild war eigentlich schon mal ganz normal. Da war klar, ja, da hat der Körper einfach aufgehört. Mir ist aufgefallen, wenn man da reingekommen ist in dem Haus, in dem Flur, unten, alle Jacken über die Garderobe hingen in die gleiche Richtung. Alle auf dem gleichen Kleiderbügel, alle Knopfreihen oder Reißverschlüsse in einer Richtung. Alle Schuhe waren geöffnet und die Schuhsenkel vernünftig da drin. Was ich damit sagen möchte, ist, der war picobello aufgeräumt. Das ganze Haus, wenn er reinkam, so was habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich habe erst gedacht, das wäre so Puppenstübchen. Und dann sagte die Polizei, ja, da liegt er. Und dann, wie ich dann da in dem Wohnzimmer gegangen bin, das sind aber so Sachen, die mir direkt aufgefallen sind, wie ich dann im Wohnzimmer gegangen bin, habe ich dann einen Teil gesehen, wo ich dann sagte, das passte überhaupt gar nicht dazu. Und zwar, wie gesagt, alles super aufgeräumt, selbst die Fernbedienungen von den, manchmal hat man ja mehrere, selbst die lagen ganz sortiert auf dem Tisch. Das ist ja schon beängstigend, wenn man so was sieht. Und ich habe ein Stück Seife gesehen, was nicht passen wollte zu dem ganzen Bild. Und dann habe ich dann gesagt, ich sage, ihr solltet trotzdem mal hingehen, die Staatsanwaltschaft auf eine Öffnung drängen, hier stimmt was nicht. Dann sagte einer von den Polizisten, wie kommst du da drauf? Ich sage, guck mal, das Stück Seife, das kann nicht passen. Und tatsächlich hat man 40 Stück Seife in dem Körper gefunden. Ja, und das sind psychische Krankheiten. Es gibt Menschen, die stopfen alles, Schmuck, Geld, Nägel. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was es so all gibt. Alles, was mit dem Tod zu tun hat, denke ich von einer anderen Seite. Ja, das hat mir der Beruf so beigebracht. Darum ist das ja auch mit dem Post, was du eben so angesprochen hast. Ich baue keine Beziehung im klassischen Sinne zu den Verstorbenen auf, aber irgendwie ist da eine Linie, weil ich wirklich alles begutachte, mir die Fingernägel, selbst der Schmutz unter den Fingernägeln, der sagt mir was über den Körper aus. Ne? Also so ein toter Körper ist für mich immer wie so ein offenes Buch, wo ich irgendwie habe ich immer das Gefühl, so war es und nicht anders. Ne?
Also und in dem Fall mit dem Mann und der Seife war es dann so, dann konnte die Polizei dann hinterher feststellen, okay, es war kein natürlicher Tod, sondern der Mann hatte sich selbst getötet.
Ja, er war ein Suizid, ein psychisches Problem und der hat sich nie helfen lassen, aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht hat er gewollt und du weißt ja selber, wie mit den Terminen ist. Der arme Kerl hat natürlich der hatte diese Zwangsstörung, ne? Da macht man nichts mehr dran. Wenn man da nicht, da müssen Profis wieder ran, ne? Und 40 Stück Seife, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer,
allerdings.
Der wollte sich, wenn man es vom Psychischen her sieht, ja selbst von innen noch reinigen. Ich sagte ja, da war ja alles noch, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Und ich bin reingekommen, habe das gesehen und dann ist mich quasi angesprungen. Ne? Und dann war es auch tatsächlich so. Ne? Zwar ein unnötiger Tod wieder, aber war dieses, halt so. Ne?
Dann ja sehr aufmerksam sein einfach. Ne? Ich glaube, das gehört zu eurem Beruf dazu.
Routine ist immer tödlich. Einmal im Beruf, ne, Arbeitsunfälle, das passiert meistens bei irgendeiner Routine. Und wenn ich irgendwo reinkomme, also sprich in meinem Handwerk, da lasse ich keine Routine zu. Ne? Ich will, dass immer wieder von vorne angefangen wird. Es gibt da so einen guten Spruch. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und das ist so etwas, was ich mir eigentlich auch echt auf die Fahne geschrieben habe. Ich will besser werden. Wie gesagt, ich bin 58. Trotzdem habe ich noch den Drang zu lernen. Und ich will das auch so weitergeben. Ne?
Ja, dafür ist das Leben auch viel zu individuell. Also das ist, auch wenn du sagst, du hast quasi schon alles gesehen. Nee, hat man nicht, ne? Sondern es kommt immer noch mal wieder was Neues.
Nein, immer wenn ich sage, ich habe schon alles gesehen, kann ich dir versprechen, da kommt da was auf den Tisch, wo ich dann so denke, na gut, ich revidiere jetzt ja, wieder.
Da gibt es die Verrücktesten. Genau, das Karma schlägt da sofort zu, ne? Wie? Was hat der behauptet?
Ja, nein,
auf keinen Fall. Genau.
Ich habe da mal gehabt, da war ich schon so überrascht. Dann ist ein junger Mann, der hatte sich selber Leben genommen durch Strangulation. Und jetzt sofort hat man ja das Bild im Kopf, der hängt irgendwo. Der hat ganz friedlich neben seiner Heizung gesessen. Der ist hingegangen und hat den Boden gewienert, sich richtig dicke Wollsocken angezogen. Am Knauf von Heizung hat er die Schnur befestigt. Sich dann runter, aber du kommst ja nicht mehr hoch, weil wenn du die Hände hinten in der Tasche hast, kommst du nicht mehr hoch, das schaffst du nicht mehr, ne? Und hat er sich halt so umgebracht. Wenn du dann, das war auch so ein Punkt, wo ich reingekommen bin. Polizei sagte mir, Volker, da ist jemand, der Suizid begangen hat durch Strangulation. Ja, dann guckst du zur Decke, aber du guckst doch nicht am Boden, ne? Ja, hat er sich tatsächlich da. Darum sage ich ja, ich bin sehr vorsichtig mit der Aussage, ich habe schon alles gesehen. In dem Moment, wo ich jetzt sage, kann ich euch versprechen, zack, dann kommt irgendwie eine Nummer, die noch schärfer ist.
Ja, das ist der Knaller. Ne? Das muss man an der Stelle. Wir haben jetzt in dieser Folge auch schon öfter über das Thema Suizid gesprochen. An der Stelle sei natürlich gesagt, also an jeden, der uns vielleicht auch zuhört und dem es vielleicht mental gerade nicht so gut geht, immer der Hinweis an dieser Stelle auch, es gibt genügend Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Und
darum sage ich immer, der unnötige Tod.
Wir reden darüber natürlich, weil es auch ein Phänomen in der Gesellschaft ist. Und deswegen gehört es auch hier in diesem Podcast. Aber es gibt immer auch einen Weg heraus aus solchen Situationen. Es ist ein unnötiger Tod.
Kann nichts so schlimm sein, dass man seinem Leben ein Ende setzt. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch bei den Unfällen ist das, ich sage ja, das sind für mich manchmal auch so unnötige Tode. Liebe Leute, man ist lange noch tot. Ne? Also lasst es sein, guckt da euch jemanden anvertraut und dann sucht euch Hilfe. Ne? Also das ist wirklich, vor allen Dingen, was die Leute ja immer vergessen, früher war das sehr stark verbreitet hier mit den Zeugnissen. Das war ja auch immer so eine Welle, dass Menschen sich dann da Kinder sich dann Schluss gemacht haben, weil denen immer eingebläut wurde. Ja, wenn du eine 5 schreibst, bist du nicht wert. Das ist nur eine Note, liebe Leute. Das ist, sagt mal gar nichts aus. Dann ist zum Glück weniger geworden. Aber wenn ich dann so manchmal mitkriege, Liebeskummer, Schulden, ach Gott, noch was es all so gibt, warum die Leute sich selbst umbringen und auf welche Art und Weise. Und ich muss mal ganz ehrlich was sagen, bei der heutigen Insolvenzrecht, ja, dann beißt man mal ein paar Jahre in der saure Apfel und dann ist es wieder gut. Und ich selber bin ja geschieden und mittlerweile wieder 30 Jahre glücklich mit meiner jetzigen Frau zusammen. Natürlich war das damals für mich ein Weltuntergang, aber siehe da, dafür habe ich schon, wenn eine Tür sich schließt, geht die nächste auf und die ist dann manchmal noch schöner wie die Türe, die zugegangen ist. Also für mich gibt es eigentlich absolut keinen Grund, deinem Leben ein Ende zu setzen. Die einzige Ausnahme, die ich da mache und auch sehe, ist, wenn ein Mensch unheilbar krank ist und weiß, was auf dem zukommt, obwohl wir ja auch mittlerweile sehr gut palliative Möglichkeiten haben. Man wird mittlerweile sehr gut betreut. Aber wenn ein anderer sagt, ja, ich will es nicht, dann ist es mal so. Da kann man jetzt auch nicht mehr viel dran ändern. Aber alles andere, wie gesagt, Liebeskummer, Schulden, mal im Moment nicht weiter wissen, das ist für mich kein Grund. Und an den Motorradfahrer, Rollerfahrer, seid ihr gesagt, ein Helm ist zwar gut und schön, ist auch wichtig, aber der Rest muss auch stimmen, liebe Leute. Das Leben ist so schnell weggeworfen. Wir haben doch nur das eine. Du kannst doch nicht hingehen, nur für eben kurz, normalerweise mache ich das ja nicht, dein ganzes Leben wegschmeißen. Und viel schlimmer ist es ja, dieses Umfeld, wenn die Eltern bei mir sitzen und sagen, ja, und ich habe dem Jungen der Roller gekauft und wir haben gedacht, alles wird gut. Ja, Die Eltern und die Angehörigen, die haben die Schwierigkeiten. Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Den des anderen muss man ertragen. Und das ist immer das Schlimme an der ganzen Sache.
Ja, Volker, nochmal beim Stichwort unnötige Todesfälle. Und ne, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass das im Sommer ja vielleicht nochmal eine Spur häufiger passiert oder nochmal eine Spur intensiver ist, weil ich ja auch glaube, im Sommer, da konzentriert sich das Leben nochmal so sehr. Ne? So, vieles findet draußen statt, aber auch dieses Thema, Menschen halten das eigene Leben nicht mehr für lebenswert. Ne? Wir haben auch gerade darüber geredet, dass, ne, also, dass zumindest wir beide der Meinung sind, dass man immer aus allem auch irgendwie einen Ausweg findet. Nichtsdestotrotz, diese Menschen, die ganz plötzlich aus dem Leben geschieden sind, wie auch immer, auf welche Art und Weise, liegen bei dir. Du hast gesagt, du beschäftigst dich stundenlang mit denen. Wie gehst denn du dann nach Hause? Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Dass ich mir denke, und dann wartet zu Hause deine Frau auf dich strahlend und sagt, so, guck mal, ich habe noch was Nettes zum Abendessen gemacht, wir setzen uns jetzt in den Garten, ist das Leben nicht schön? Also kann man das überhaupt, dieses Zwitschen?
Nee, also das geht schon, aber man braucht eine gewisse, einen gewissen Freiraum. Der längste, was ich mal gemacht habe, war 21 Stunden, so einen jungen Mann wieder menschliches Aussehen zu verpassen. Und dann bist du overpaced. Dein Kopf ist voll, deine Gedanken sind voll. Du bist dann aber auch irgendwo bei der Familie. Du hast dann da erstmal, ich entschuldige bitte den Ausdruck, aber du hast da erstmal Fleisch liegen, weil menschliche Formen sind ja erstmal nicht vorhanden. Da musst du ja wieder welche draus machen. Und dann, wenn du dann nach Hause gehst, du wirst auch nicht müde. Also ich werde nicht müde. Ich bin dann so voll mit Drang und Will. Dann hast du da wirklich so richtig was weggepowert. Und dann auf dem Weg nach Hause vom Betrieb aus bis nach mir, das sind maximal 3 Minuten. Dann nehme ich mir aber auch schon mal einen Umweg von einer halben Stunde, weil ich dann, das ist mir schon mal passiert. Da war meine älteste Tochter noch klein und dann hatte ich ein Mädchen, dann ist es mit dem Fahrrad umgefallen und oberhalb vom Ohr ist dann auf dem Bürgersteig aufgeknallt. Und Knochen und Gewebe haben immer so Sollbruchstellen. Und dann gibt es diesen Nussack-Syndrom, das heißt, dieser Kopf als solches bricht in sich zusammen, das sind dann nur noch Fragmente. Und wenn man jetzt so um die Weihnachtszeit in den Supermarkt geht und reibt mal an so einer Sack Walnüsse, das ist exakt das Geräusch und darum auch Nussack-Syndrom. Und dann habe ich dann wirklich schon wieder ein Aussehen gegeben. Und bin dann nach Hause gekommen, direkt von der Arbeit aus nach Hause gefahren. Dann kam meine älteste Tochter mit dem Fahrrad mir ganz stolz entgegen. Und dann hat die auch mal sofort eine Woche Stubenarrest verpasst bekommen, weil ich keinen Helm getragen hat. Habe ich natürlich nicht eingehalten. Meine Frau hat mir dann so dermaßen die Rübe gewaschen mit Recht, weil ich habe dann die Arbeit mit nach Hause genommen. Ich sah dann sofort, man projiziert dann auf einmal alles in sich rein und in seiner Familie und seinem Umfeld. Und da musste ich für mich einen Weg finden, dass das nicht passiert. Natürlich hatte ich keinen Stubenarrest im klassischen Sinne gekriegt. Ich habe dann gesagt, du musst einen Helm tragen und dann war das wohl gut. Aber da habe ich gemerkt, dass ich ein Problem damit habe, direkt nach Hause zu fahren. Und das haben übrigens Polizisten, das haben sehr oft auch Ärzte, Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, die haben das sehr oft, alle in so helfenden Berufen halt. Ne? Und ich war dann halt eine Umweg. Dann habe ich meine Playlist. Da kann es sein, dass ich mir von Hardrock bis über den Schlager irgendwas um die Ohren hau, dass ich wieder auf andere Gedanken komme. Und wenn ich dann zu Hause reinkomme, muss die Uhr wieder auf Null stehen. Meine Familie kann nichts dafür, die ist doch nicht schuld. Dann muss man für sich selber immer einen Weg finden. Das ist aber auch dann, weil ich eigentlich mit dem Post gesagt habe, dass das immer so im Stillen stattfindet. Man muss für sich selber einen Weg finden, wie man damit klarkommt. Darum ist es ja auch brandgefährlich. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn so junge Leute sagen, boah, Bestatter, ich möchte das lernen. Und dann stellen die auf einmal fest, dass nicht nur Omis und Opis am Tisch kommen, die eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern halt manchmal auch richtig fies zur Sache geht. Und das ist die Gefahr, wo man reintappt. Und ich mache das schon ein paar Jahrzehnte. Das darf man nie mit nach Hause nehmen. Viel schlimmer ist noch, wenn man an sich ranlässt. Natürlich war ich auch schon mal auf Schweiß gebadet, da geht mir irgendwas durch den Kopf wieder. Ne? Das passiert, das ist aber auch normal. Passiert das aber öfters, dann weiß man so, jetzt habe ich gerade ein ernsthaftes Problem. Ne? Und das ist auch, was ich meinen Leuten immer sage, aber auch die nächste Woche bin ich wieder in der Stadt, das werde ich denen da auch immer und immer wieder drücken. Das gebrochenes Bein sieht jeder. Wenn du eine mitgekriegt hast, sprich von der Psyche her, sieht leider keiner. Und dann ist der dünne Eis, wo der helfende Beruf, der damit zu tun hat, immer draufsteht. Ne? Das ist kein Fernseher, den man abschaltet oder kein Ton, den man unterdreht. Ja, da muss man einmal durch.
Ne? Selbstfürsorge, ne? Ja, das darf nicht zu kurz kommen, sich um sich zu kümmern und um die eigene Seele und um das auch zu verarbeiten, was man da so sieht und auf den Tisch bekommt als Bestatterin, als Bestatter.
Darum bin ich meiner Frau dankbar, weil wenn ich nach Hause komme, wir reden da gar nicht drüber. Aber die hat so eine unnachahmliche Art. Dann sitzt man vielleicht mal im Garten. Die weiß schon, wie sie mich hochgepusht kriegt. Ich will auf andere Gedanken kommen. Darum bin ich, das ist wichtig, einen festen Halt, ein sicheres Umfeld. Alkohol ist immer ein schlechter Ratgeber. Da sind so ein paar Sachen, wo man echt drauf aufpassen sollte. Ne? Ja, vor allen Dingen auf sich selber. Ne? Und dann sieht man auch lustigerweise, wenn im Umfeld irgendwas nicht stimmt, da wirst du viel empfänglicher für. Ne?
Fällt einem dann eher auf, ja. Das glaube ich. Ja, Volker, das Leben genießen, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Botschaft, die wir hier mit raustragen wollen. Jeder Tag ist wertvoll.
Darum finde ich es immer schön, wenn sie mir sagen, man lebt nur einmal. Nee, du lebst jeden Tag. Du stirbst nur einmal. Und das muss schon vernünftig ausgewogen sein, das ganze Programm, ne?
Ja, ihr Lieben, wir freuen uns, wenn ihr uns hier weiter gewogen bleibt. Wir verabschieden uns jetzt so ein bisschen in die Sommerpause. Wobei, das werdet ihr wahrscheinlich nicht merken, wir melden uns ja immer so einmal im Monat und ich denke, dass wir das im August auch schaffen werden. Mhm. Ich freue mich aber, weil ich muss jetzt noch genau eine Woche arbeiten und dann geht es für mich erstmal in den Sommerurlaub.
Fährst du weg?
Ja, es geht tatsächlich nach Holland. Und in die Nähe von Texel. Und schön. Ich freue mich da tierisch drauf. Ich hoffe, dass gutes Wetter ist. Und wir brauchen es nicht ganz so heiß wie jetzt die letzten Tage, aber schön am Strand liegen.
Dem lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ne?
Ganz genau, dem lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Lieber Volker, danke dir fürs Gespräch und euch, danke. Für euch natürlich der Hinweis, folgt uns sehr gerne auf Kein bisschen Totenstill auf Instagram. Wir haben uns so gefreut, weil nach der letzten Folge haben wir mal ordentlich Follower dazu gewonnen, also in unserem kleinen bescheidenen Maße natürlich, haben wir sehr viele Follower dazu gekriegt und das hat uns sehr stolz gemacht und sehr gefreut. Volker Winkels dürfte natürlich auch gerne folgen.
Vor allen Dingen machen wir es ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern einfach um aufzuklären und vielleicht hier und da mal eine kleine Unterhaltung zu bieten und noch besser ist es. Wer weiß, ob wir zwei nicht hingegangen sind und schon mal den einen oder anderen von der irrwitzigen Gedanke weggebracht haben. Na, da muss man auch mal sehen.
Vielleicht auch das. Genau, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch mit unserem Podcast gut zur Seite stehen und dann hören wir uns demnächst wieder und in diesem Sinne wünschen wir euch ein paar schöne Sommerwochen, alles Gute und bis bald. Tschüss.
Genießt es, bis dann. Tschö.